Moin Leute und herzlich willkommen zur 51. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Heute geht es darum, wie es ist, Redner oder auch Lehrer zu sein und Wissen zu vermitteln. Wir sprechen über den 820.2, den es eigentlich gar nicht gibt, aber über alle Entwicklungen um die Maschinen drumherum. Und wir sprechen darüber, wie man bei TV Total als Güllemann zum Gesicht der Woche wird. Also, viel Spaß.
Wir begrüßen euch recht herzlich mit einem müden Glas. Aber nicht zu müde für Podcast.
Also nein, müde stimmt nicht ganz. Also eben dachte ich kurz, oh, du gehst jetzt lieber ins Bett, aber jetzt geht's wieder. Dann gucke ich dem strahlenden Joni ins Gesicht und dann ist jegliche Müdigkeit aus dem Weg gewischt.
Hey, aber es ist eigentlich eher deine Zeit. Es ist Donnerstagabend, ja, halb stimmt. 11.
Das stimmt, aber ich habe echt die
letzten eigentlich Tage nicht geschlafen. Eigentlich wäre ich jetzt so an dem Punkt. Ja, ich weiß, wir wollten Dienstag aufnehmen, habe ich nichts mehr von dir gehört. Aber umso schöner, dass es jetzt klappt.
Ja, wir wollten ja sogar einen Sonntag aufnehmen und ich bin Sonntag auch einfach eingepennt. Das war Wahnsinn, also die letzten Tage war heftig. Die letzten Tage auch Dreh gehabt mit dem NDR.
Jo. Für die zweite Staffel.
Genau,
und für die zweite Staffel. Und gut geworden, was für Themen erwarten uns?
Oh ja, Gülle fahren, Substrat, bisschen Pflanzenschutz, bisschen Biogasanlagen, nicht zu viel.
Okay.
Die Reibereien, die jetzt aktuell so hier und da mal waren, die haben wir jetzt mal ausgelassen, aber ach ja, mein Bruder ist dabei, meine Schwester. Ja. Und es kommen jetzt auch noch, ich glaube, 3 Drehtage im April nochmal, Ende April.
Auch für die zweite Staffel oder wird es dann wieder separat?
Genau.
Okay. Ja, interessant. Ich habe auch gesehen, der Kindergarten war wieder da.
Genau, stimmt. Der Kindergarten war auch da. Genau, richtig. Ach, stimmt, da wollte ich die Story noch posten. Ich bin nicht so richtig dazu gekommen, Stories zu posten. Ach so, dann habe ich noch einen Vortrag gehalten zwischendurch noch.
Ja, was man halt so macht, so in der normalen Woche, ja.
Dienstag. Genau. Ja. Und jetzt ist die Woche auch bald wieder rum. Aber es ist schon viel passiert, stimmt. Ich vergesse schon selber, was passiert ist. Stimmt, ich habe ja noch einen Vortrag in Gütersloh gehalten. Vor. Zum Kreisverbandstag in Gütersloh. Vor, keine Ahnung, 200 Leuten oder so.
Ja. Und wie fühlt sich's an?
Mittlerweile ganz gut.
Bist du noch aufgeregt eigentlich. Oder hast du dich dran gewöhnt?
Ja, ein bisschen Herzflattern hast du vorher, aber das geht sofort eigentlich weg. Also guten Übergang gefunden, ein bisschen auf die Vorrednerin eingegangen und dann war das ganz schnell weg und dann lief das eigentlich, da war ich ziemlich im Flow. Und ich habe auch echt gutes Feedback bekommen, muss ich sagen. Fand ich richtig gut.
Okay.
Also das Publikum war, ich würde sagen, tendenziell etwas älter, also über 50% war grauhaarig. Das konnte man schon sagen und deswegen habe ich schon gedacht, Wie kommt das Thema Social Media denn wohl in dieser Zielgruppe an? Aber es war wirklich 35 Minuten so still im Raum, hätte ich nicht gedacht.
35 Minuten ging das. Respekt, hey.
Also, ich versuche natürlich ein bisschen interaktiv zu sein, ne? Ein bisschen melden und ein paar Witze und so sind auch dabei, ne? Aber war ich selber auch überrascht, aber schien geklappt zu haben. Ich habe sie kurz vorher noch ein bisschen optimiert, die Präsi, und ja, genau.
Ja, cool. Also ich muss sagen, ich durfte da auch eine ganz neue Erfahrung machen. Ich habe ja hier meinen Kumpel, den Felix, den Jäger, und jetzt schreibt er mir vor 2-3 Wochen so, ja, hey, ein Bereich in der Jagdschule, also er hat ja eine eigene Jagdschule, ein Bereich davon ist Landbau. Also sie sagen immer Landbau anstatt Landwirtschaft. Also sind eigentlich 3 Themen kombiniert. Also Landbau, Waldbau und Waldhege. Und dann meinte er, ja du, das ist ja jetzt wieder Thema bei uns in der Jagdschule. Aber eigentlich unterrichtet es meine Frau. Aber ich fände es eigentlich viel besser, wenn ein Landwirt das unterrichtet, ob ich das nicht machen will. So, ja, kein Problem. Ja, die Präsentation sei schon fertig. Ich soll die einfach überarbeiten und noch anpassen. Und dann soll ich das unterrichten. Jetzt habe ich da so eine 34-seitige Präsentation bekommen. Eigentlich muss ich sagen, für das, dass es für Jäger ist, eigentlich relativ deep auch von den Themen. Also da ging es auch um Düngung, es ging um Grundnährstoffe, es ging sogar hier um Spurenelemente. Und da habe ich natürlich auch versucht, sehr interaktiv zu gestalten und die Leute zu fragen. Kann ich dich fragen, lieber Klaas, du als Studierter, was sind denn so die 8 wesentlichen Spurenelemente, die wir im Boden haben?
Zink, Mangan, Bor, Molybdän, Magnesium.
Na, Magnesium ist eigentlich als Grundnährstoff, nicht als Spurenelement.
Ist das schon, oder? Ist das Makronährstoff? Genau sein. Boah, dann hakt schon ein bisschen bei mir, bin ich ehrlich. Was fehlt noch?
Nickel, Chlor, Eisen, Kupfer und Zink. Ah, Zink, hast du gesagt, glaube ich. Oder? Also so wie ich sie weiß, Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Bor, Molybdän, Chlor, Nickel. Das wären die 8. Ja, kann solche sein, Sachen. Ja. Habe ich die gefragt. Habe ich gleich am
Anfang. Also ich weiß halt, ich habe halt immer das, was ich in der Anwendung, ich sag mal, wenn ich jetzt so mit so einem Epso-Kombitop losfahre oder so ein Lebosol, Mangan oder Bor, ne? Sowas habe ich halt immer im Kopf.
Ja.
Habe ich mir letztens
tatsächlich auch gesehen, in deiner Story war ja auch Manganmangel bei euch, bisschen im Weizen, oder nicht?
Ja, genau. Aber das kam durch den hochgefrorenen Boden und dass der nicht mehr so richtig Bodenschluss hatte. Das war einfach generell ein Nährstoffmangel, denke ich auch. Deswegen haben wir da eine kleine Maßnahme gefahren.
Glaubst du, dass es helfen würde? Vielleicht müssen wir sie
auch noch anwalzen.
Ja, genau. Das wäre jetzt die Frage, ob das durch Anwalzen, ob du es dadurch vielleicht ein bisschen neutralisieren oder egalisieren könntest.
Ja. Da überlege ich auch noch.
Ja, egal, auf jeden Fall, meine Präsentation ging dann zum Schluss 3 Stunden.
Jonathan, was sind denn die Makronährstoffe? Was sind denn die Makronährstoffe?
Stickstoff, Kalium, Calcium, Magnesium, Schwefel und Phosphor. Oder?
NPK, S. Ja, glaube, ne?
Ich hätte jetzt die 6 gesagt. Aber spannend. Hey, wir verbreiten richtig Wissen heute schon.
Kennt man gar nicht von uns, ne?
Nee, doch, finde ich schon. Nee, also ich muss sagen, bei mir, meine Präsentation ging 3 Stunden. Ich dachte am Anfang, Alter, was soll ich da 3 Stunden denn bitte erklären? Ging dann auch ganz viel um Fruchtfolge, um verschiedene Getreidearten, wie man die erkennt. Da gibt's auch den netten Spruch hier. Weizen wimpert, Roggen reicht nicht, Gerste greift und Hafer hat keins, oder? Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen und jetzt habe ich nächsten Donnerstag nochmal Präsentation, den zweiten Teil, also nochmal 30 Folien oder so. Und dann wollen wir irgendwann im Frühjahr, wenn auch das Getreide mal ein bisschen ausgeprägter ist, auch mal noch einen Rundgang machen im Revier und einfach die verschiedenen Getreidearten. Also gerade, ich sag mal, in der Zeit, wo die Ähren noch nicht geschoben sind, aber schossen schon in vollem Gange ist, dass man dann gerade mit dem Merksatz da ein bisschen bestimmen kann, was jetzt was wird, oder? Finde ich auch ganz interessant.
Man kann das ja auch ein bisschen sehen, vorher schon, ne? Also so ein bisschen das Auge trainieren. Aber so eine Tritikale von einem Weizen zu unterscheiden von weitem
ist schon nicht immer
so einfach.
Oder ein Roggen oder so. Ich meine, bei Gerste und Weizen, sag ich mal, ist relativ einfach. Der Weizen ist ja deutlich dunkler. Die Gerste wird gern über Winter gelb. Und ist auch schon ein bisschen buschiger dann im Frühjahr. Also ich finde, da erkennt man es eher, sage ich jetzt mal. Aber so Weizen, Tritikale, Roggen, Dinkel, die sehen alle so ähnlich aus. Also bevor da keine Ähre schiebt, ist es wirklich schwer, das zu definieren, oder?
Ja.
Oder auch schon. wenn die Ähre schiebt. Ich meine, dann kannst du sagen, ja, die Tritikale hat Grannen. Ja, toll, jetzt gibt es auch Grannenweizen. Und weißt du, also es ist schon, nicht ohne. Aber ich glaube auch, dass es nicht schade, und es war auch von Anfang an, oder ich habe gleich am Anfang gefragt, wer einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat. Einer war dabei, Felix, liebe Grüße, falls du es hörst. der so ein bisschen vorlaut, so ein bisschen freche Gosch. Und dann habe ich ihn immer so ein bisschen geprüft und immer so ein bisschen herausgefordert. Und er hat immer so ganz klug getan, als wüsste er auch alles, was ich so erkläre. Und dann habe ich ihn halt so ein bisschen gefördert und habe gesagt, ja komm Felix, dann erklär doch du mal, wie es funktioniert. So. Und dann habe ich ihn schon immer ganz schön erwischt. Dann war halt sein Wissen doch nicht ganz so ausgeprägt. Also mir so ein bisschen zureden, das hat dann immer ganz gut funktioniert. Aber dann mal selber hinstehen und sagen, ja so und so funktioniert es, da war dann relativ schnell Ende. Das fand ich eigentlich witzig. Und dann ist er auch ein bisschen ruhiger geworden im Laufe des Abends dann. Aber
Aber hast du
gut,
über
war
Pflanzenschutz
gut.
auch gesprochen?
Na, war noch nicht Thema, wird in der zweiten Präsentation eher Thema sein. Aber das haben wir nur so, ich sag mal, relativ grundlegend. Ich sag mal, was es halt für verschiedene Herbizid oder Fungizid und so Sachen, wofür halt was ist. Ich sag mal so ganz, ganz grundlegend, ja. Da sind wir jetzt nicht zu deep. Ganz, ganz witzige Frage von einer Jagdschülerin, ganz zum Ende. Also musst du dir vorstellen, ich erkläre 3 Stunden lang, wie Landwirtschaft funktioniert und wie eine Fruchtfolge funktioniert. Also wirklich auch so, was nach was Sinn macht, was viel Biomasse gibt und lauter so Sachen. Und ganz zum Schluss, nach 3 Stunden, fragt mich eine Schülerin, wie oft im Jahr kann denn ein Bauer auf einer Fläche ernten? Und ich denke so, Mädel, wo warst du die letzten 3 Stunden? Hättest du, wenn ich fragen würde, wie oft im Jahr sind die Äpfel reif, Alter? So geil.
Also, naja, wenn man jetzt GPS-Roggen und dann Mais macht, theoretisch zweimal.
Ey,
Aber
hat
das
mir
ist
auch
schon
als
eher der
Thema, sage
Einzelfall.
ich auch, ja. War auch Thema, sage ich, Grünroggen, der wird im Frühjahr schon 1 Meter hoch, wird weggehäckselt und dann kommt da bei dem Biogasern gerne noch Mais rein. War auch Thema so. Und dann sind wir das halt auch mal so im Kopf durchgegangen. Ich sag mal, so eine typische Schweinefruchtfolge bei uns in der Region, so Weizen, Sommergerste, Wintergerste, Raps und dann fangen wir mit Weizen wieder vorne an, so. Und dann sind wir das halt auch mal so im Kopf durchgegangen, so sagen wir mal, der hat im Jahr 25 in Weizen gesät, dann drischt er den jetzt dieses Jahr im August 26, dann kommt eine Zwischenfrucht rein, dann kommt im Frühjahr 27 eine Sommergerste rein, dann kommt im Herbst 27 Wintergerste rein. Dann drischt man im Sommer 28 die Wintergerste und sät Raps, dann drischt man die im Jahr 29 und dann fängt man mit Weizen wieder vorne an. So, wir haben das schon so durchgespielt und dann
Bei
fragt sie
euch
mich zum
baut
Schluss,
man
ja.
Wintergerste nach Sommergerste an? Das ist ja
Machen
wild.
relativ viele. Also, ich sag mal, zweimal Gerste hintereinander ist ja jetzt nicht das große Problem. Ich meine, man könnte ja auch andersrum und sagen, erst Wintergerste und dann Sommergerste, aber als Vorfrucht zum Raps hast du ja mehr Zeit, wenn du Wintergerste hast. Wenn du Sommergerste hast, musst du ja relativ schnell deine Äcker
Ja,
richten
genau.
dann
Nee,
zum
das macht
Raps,
auch
oder?
Sinn, keine
Ja.
Frage. Also ich kenne es
Ja.
halt, wenn dann Weizen, Gerste, Raps, also diese Dreierfruchtfolge.
Ja,
Aber dann
ja.
hast du den Raps halt
Aber
relativ eng, das ist das Problem.
genau, dann hast du alle 3 Jahre Raps und dann hast du auch keine Sommerung mit drin. Und deswegen, ich meine, auf 4 Jahre den Raps ist bestimmt kein Fehler, im besten Fall auf 5, aber das weiß ich jetzt von vielen. Also wir haben ja da in Richtung Ulm, Ehingen, darunter relativ den Schweinegürtel. Und da ist es eigentlich so eine recht gängige Fruchtfolge eigentlich, dass man so viergliedrig, dann hat man alle 4 Jahre Raps, dann hat man da nicht zu viel. Und hat man genügend eigenen Anbau für die Schweine. So kenne ich das. Ich meine, Milchviehbetriebe natürlich dann anstatt Raps eher Mais. So.
Und in anderen Regionen Zuckerrüben, Weizengerste.
Ja, genau. Ja. Ja, oder hier wie Anna, die hat doch nur Weizen als Getreide und dann eben mit Zuckerrüben und Kartoffeln. Wo ich mir auch, also dann tauschen ja da irgendwie die Flächen, aber so wie ich das verstanden habe, hat die ausschließlich Weizen auf 1/4 der Fläche. Denke ich mir schon auch krass. Dafür dann extra Mähdrescher, nur um eine Kultur zu dreschen. Aber interessant, wenn es aufgeht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn sich es rechnet,
Ja.
passt das schon.
Ja,
Ja,
ist
am
so.
Ende muss natürlich die Cash Crop, also wenn dann die Kartoffeln gut laufen, ne? Dann ist das Getreide fast schon eine Zwischenfrucht.
Ja, genau. Das ist nur, dass man ein bisschen Abwechslung in die Fruchtfolge reinkriegt. Ja. Genau, das war letzte Woche und unter anderem Auktion war dann. Ich meine, wir waren ja am Montagabend noch, haben gut gegessen bei den Ritchie Bros und dann war ja am Mittwoch, ging es ja los mit Versteigerung. Erzähl.
Ja, wir waren ja auf dem Platz noch ein bisschen unterwegs, haben da ein bisschen wilde Sachen gemacht. Lisa Köster war auch da.
Wir haben Lisa Köster getroffen.
Und haben wir mit ihr. Sie wollte nicht sprechen. Das verstehe ich ja gar nicht, ne? Die
Aber,
wäre da voll
gell?
geeignet für.
Ja, voll, voll, die kann sich da hinstellen, die macht was her. Aber ich erinnere mich wirklich, das habe ich ja auch
Ja,
gesagt,
nein, aber ich
irgendwann
meine jetzt
hatte die
auch
mal eine Story.
rhetorisch.
Ja, meine ich ja, sie
Joni.
macht was her. Nicht nur optisch, sondern sie wirkt allgemein kompetent. Weißt du, wie ich meine?
Genau.
Und sie sagt ja so, sie hat noch nie in die Kamera geredet, sie macht es nicht. Ich kann mich erinnern, und das habe ich ja auch gesagt, sie hatte irgendwann mal eine Story drin, wo sie in der Story erzählt hat. Ich kaufe dir das nicht ab. Aber wir haben sie, du hast das Video noch gar nicht gepostet. Wir haben so ein schönes Video mit ihr aufgenommen.
Ja, oh ja, war auch ein bisschen wild eigentlich.
Ach, das war witzig. Klaas hat einfach angefangen zu filmen und ich habe halt gecheckt, so, okay, der filmt jetzt. Und da habe ich so ein bisschen Lisa so ein bisschen konfrontiert. Und dann haben wir halt so ein bisschen, wie soll man, nicht gestichelt, aber halt so ein bisschen, sie so ein bisschen,
Aufs Korn
ja, halt
genommen, so ein
so
bisschen.
gedrängt, ja, so ein bisschen,
Und
ja.
dann hat
Aber
sie
ich
nur so
fand's
gesagt,
witzig.
oh mein Gott, ich bin jetzt. Müsste ich eigentlich noch posten, ja.
Ja, war witzig. Doch, war gut. Aber war auch ein schöner Abend. Also ich war dann halt nachts irgendwann daheim um 1 oder so. War dann schon stramm. Aber hat sich gelohnt. War, also vor allem auch der, ich weiß gar nicht, wie hieß der Blonde, wo da mit uns am Tisch saß. So ein witziger Typ, Alter. Der hat auch
Jo,
schon, was habe ich gesagt?
das war auch ein
Ich
richtiger
habe,
Auktionsveteran.
ja,
Junge.
voll. Voll, ich glaube, der war 23 oder 24, hat gesagt, so, ich hatte in meinem Leben schon 40 Autos. Und ich denke so, Bruder, Alter, fährst du immer 3 Monate eins und dann schaust du wieder ab, oder? Aber der war gut drauf. Der war echt richtig gut drauf. Der hat sich auch richtig ausgekannt. Da haben wir da so ein bisschen Marktanalyse gemacht, so ein bisschen, hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. War spannend. War echt richtig interessant.
So ein paar Kniffe auch noch erzählt. Ja, genau, das war schon gut. Ach ja. Ja. Ja, nee, war schon eigentlich ein netter Abend, muss ich auch sagen. War schon lustig. Gerrit, der alte Marktschreier noch.
Hat eine tolle Rede gehalten.
Sehr, sehr toll.
Nee, also, um das mal so festzuhalten, das war so ein bisschen so ein Kundenabend, oder? Da haben wir einfach Richie Bros eingeladen, Leute in der Umgebung, die schon öfter mitgesteigert haben oder eben Sachen da verkauft haben oder einfach irgendwelche Vertreter, mit denen man da einfach viel zu tun hat. Und war einfach so ein bisschen so eine, wie soll man sagen, so ein bisschen Socializing, so ein bisschen Leute treffen, ein
Und
bisschen schwätzen.
dieser Club, der da noch mit dabei war.
Der Traktorpool Club, wie hieß der jetzt? 46 irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Wie
Auf
heißt
jeden
der
Fall ein paar
Club?
Zahlen. Ich bekomme gerade auch nicht mehr drauf.
Lisa, wie hieß der Club? Klär uns auf. Sie war doch auch über den
Club.
Club dabei. Nicht?
Ja, stimmt. Ja, über die Händler, ne? Also eigentlich so Händlerkontakte und so waren da, glaube ich, damit drin. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt.
Ja,
Aber das war ja auch
nicht
sehr Treff
schlimm.
eigentlich. Das war ja eigentlich diese, ich glaube, das war auch so Ausgang davon, dass dieser Treff dann eben bei Richie Bros jetzt war. Ne? Ja.
Ja, war spannend. Aber erzähl mal, wie lief es jetzt für dich ab oder wie ist es jetzt, wenn man da so selber einen Schlepper versteigert?
Ja, wild ist ja, also ich sag mal, ein Axon ist ja so gesehen kein Fan. Im Wiederverkauf muss man schon sagen. Ist schon besser geworden, aber ja, kann man jetzt nicht Flying Colors erwarten, aber was ich wild finde, ist, dass die Preise dafür halt wirklich am Anfang echt niedrig sind. Dann denkst du, was wird davon? Und wirklich in den letzten Minuten bieten die Leute dann und dann verlängert sich das Angebot wieder um eine Minute und dann bieten sie nochmal und bieten nochmal und in den letzten Minuten oder Sekunden geht es dann halt nochmal hoch, bis irgendwann Schicht ist. Ja, und dann steht das Angebot fest. Und das waren 55.000 in dem Fall für den Axion. Das ist okay.
Okay. Ja, ich habe ja auch schon öfters mitgeboten, auch mal für ein Kartoffelroder und so Sachen, weißt du, so einen kleinen als Hobby und so. Und dann setzt man sich so, ich sag mal, im Kopf setzt man sich so ein Limit und sagt so, ja, okay, bis da und dahin. würde ich mitgehen, so. Und dann ist es natürlich, es ist Nervenkitzel ohne Ende. Dann stehst du da und denkst, ach komm, eigentlich wollte ich ja nicht, ach komm, einmal biete ich noch. Und dann wird ja mehr oder weniger auch relativ der Markt darüber definiert, oder? Also, ich sag mal, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich doch noch müde. Ich sag mal, viermal im Jahr ist Auktion und so ein bisschen. Ein Anhaltspunkt kriegt man ja dann, für was werden die Sachen tatsächlich gehandelt? Weil jetzt in eBay Kleinanzeigen, wenn du reinguckst, dann sind da natürlich immer Wunschvorstellungen da von den Leuten, die da was verkaufen. Aber nur weil da jetzt ein Preis Summe X steht, heißt es ja noch lange nicht, dass das dann auch schlussendlich gezahlt wird. Und das fand ich jetzt dann halt, oder finde ich interessant bei den Ritchie Bros, das sind dann tatsächliche Preise, die tatsächlich auch so bezahlt werden. Und dadurch definiert sich ja auch so ein bisschen ein Anhaltspunkt für den Markt.
Ja, schon, also
Oder
geht ja auch
nicht?
über Grenzen, ne? Keine Frage. Und am
Ja,
Ende,
also
also,
ich.
und man darf ja auch nicht vergessen, dass dann auch, ich meine, Kommission dazu kommt, ne? Zu dem Preis. Aber ansonsten, klar. Und wenn der jetzt quasi auch ins europäische Ausland oder so geht, dann weiß man auch, okay, das ist jetzt nicht groß beeinflusst durch Social Media oder so. Ja, das ist halt einfach der Preis, ne? Deswegen passt
Ja,
das auf jeden Fall.
aber ich finde für das, dass ja der Markt im Moment ja eher schwach ist. Ich meine auch
Ja, sehr schwach,
mit
auch sehr
Sicherheit.
verunsichert durch den Iran, ne, muss man auch sagen, ne? Also die Kauflaune
Also
ist ja so gar
erst
nicht
mal
da.
das, genau. Also erstens Neumaschinen ist ja komplett tot und ich sag mal Verkaufs- oder Gebrauchtmarkt. Natürlich zum einen die Getreidepreise sind schlecht, die Milchpreise sind jetzt bei uns in der Region auch in den letzten oder im letzten Jahr, sage ich mal, von diesem krassen Hoch, wo sie waren, ja ziemlich zurückgegangen. Und dementsprechend merkst du natürlich, ist auch also wenn keine neuen Maschinen gekauft werden, ist auch auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt nichts los. So. Und das ist natürlich für so eine Versteigerung natürlich auch immer schwierig. Aber so wie ich habe heute mit Anna geschrieben, Anna sagt, sie hatten also so viele registrierte Bieter wie jetzt bei der Auktion gab es noch nie. Also es muss ja schon auch ein Interesse da sein, aber natürlich schon jeder auf der Suche nach einem Schnäppchen. Ja? Das ist klar.
Genau, und das
Übrigens,
ist ja
wenn wir
eigentlich.
gerade schon bei, ja, wenn wir
Ja,
schon
wenn,
beim
wenn.
Markt sind, hier
Ja.
mein Rumänienlohner hat mich heute angerufen, der verkauft seinen 820. Falls du einen brauchst oder falls jemand von unseren Zuhörern 9.700 Stunden mit Frontlader. Baujahr 2009, müsste aber auch auf eBay Kleinanzeigen drin sein. Aber wenn tatsächlich
Aber wenn
jemand
das schon auf
Interesse hat, kann er
Kleinanzeigen
sich
drin
auch.
ist, ja. Also, ich hätte jetzt gesagt, ja, komm, schneiden wir raus, schick erstmal Bilder, bevor wir das jetzt breit treten, aber. Ja, schick mal her. Vielleicht ist es ja interessant. Schauen wir mal. Was für ein Frontlader?
Stoll.
Was für einer?
Ist jetzt vielleicht.
FZ60?
Ich kann es dir nicht sagen, relativ alter meine ich. Also ich kann dir nicht das Modell sagen. Müsste ich gucken, ob ich es im Handy irgendwo ein Bild
Das wäre mal
finde.
interessant. Aber komm, 3820.
Ja, klar. Hat ja, im COM 2 hat sie ja, ich meine, die gab es, aber ja kaum. Also ich weiß genau von einem, der noch den alten Aufkleber hat und den alten Auspuff, also als COM 2 noch. Aber die sind ja dann relativ schnell überarbeitet worden, oder?
Das kann ich dir gar nicht mal so schnell beantworten, aber gegeben
Oder
hat's
haben die,
das.
oder hat der den alten Aufkleber gehabt, obwohl er schon den neuen Motor hatte? Also von COM 2 auf COM 3 in der 800er Serie sind die ja vom 5,7 Liter Motor auf den 6 Liter Motor hoch. Und da haben die ja Common Rail bekommen und dann, ich meine, auch ein bisschen Facelift mit dem Dieselrost vorne drin und dem neuen Aufkleber und dem neuen Auspuff mit dem Gitter außenrum. Aber ich meine,
Ja. Das ist ja COM 3,
ich
aber ich
meine mit.
meine, also den ersten Vario, das war doch der 6,7 Liter, 5,7 Liter, oder nicht?
Ja, aber ich meine, die waren im COM 2 auch noch drin. Oder täusche ich mich? Also die
Oder gab es den
700er,
COM
wo
2 nur als
19.
8,18? Nicht,
Nee,
dass
den
wir uns
COM
jetzt
2. Also
vertun.
pass auf. Na, also pass auf. Die 700er kamen 1998 raus, gingen bis 716 und hatten vorne diese grünen Striche noch im Kühlergrill und diese alte Motorhaube. Die hatten, soviel ich weiß, auch den 5,7 Liter Motor. Und dann wurden die überarbeitet, habe ich neulich erst mit Ben De Becker rausgefunden, als ich bei ihm war, letzten Herbst, nee, dieses Frühjahr. Dann wurden die in der Motorhaube überarbeitet und haben praktisch dieses Gitter vorne bekommen, ohne die grünen Striche drin. Und da muss es dann aber so gewesen sein, dass beim Comp 2 die kleinen Modelle 711 und 712 die alte Motorhaube behalten haben und die großen Modelle 714 und 716 haben die überarbeitete Motorhaube bekommen. Und im Comp 2 gab es die 800er als 815, 817 und 818. Und dann hat man die überarbeitet, dann kam Comp 3 und Comp 3 kam dann eben nur noch als 818 und 820. Und genau, dann wurde ja
kein 820 mal, als Comp 2.
Ja, gab's nicht, aber ich weiß von dem 820er, der noch praktisch vor Facelift, der den alten Aufkleber und so noch hat. Aber ich weiß nicht, ob da erst der neue Motor reinkam und dann, also dann hießen die schon Comp 3 und diese, ich sag mal, diese optischen Veränderungen kamen erst später. Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Hm.
Das weiß ich nicht.
Also die optischen Veränderungen, die kenne ich zu Comp 2 eigentlich. Also mit dem, dass die Striche wegkommen. Also Comp 1 hatte die Striche noch, zu Comp 2 kam dann die neue Front quasi, aber mit dem alten Auspuff noch.
Ja, genau.
Aber auch diese ganzen Updates, Fronthydraulik und so weiter und so fort, Kabine. Und Comp 3 war dann halt mit Abgasrückführung und mit den mit dem neuen Auspuff und so.
Was war die Veränderung an der Kabine? Von Comp 2 zu 3?
Ich glaube, Kleinigkeiten. Oh, jetzt muss ich auch mal überlegen, was das da für Änderungen gab.
Ich meine, die Kabine ist. Ich meine, was ganz ursprünglich war, die gab es ja noch. Die ersten 700er gab es ja noch mit mechanischer Zapfwellenschaltung. Da hast du dann rechts unten, da wo dann zum Schluss die Flaschenhalter und so waren, da hattest du noch so einen mechanischen Hebel, wie an den Deutz, wo du noch so eine Verriegelung hochziehen musstest und konntest dann auswählen, bevor die dann elektrisch geschalten wurden. Aber ich weiß nicht, ob das dann zu Comp 2 geändert wurde oder ob es auch in Comp 1 schon welche gab, die auch schon elektrisch geschalten sind. Oder ob vielleicht das elektrisch Schalten sogar eine Zusatzausstattung war. Das kann ich nicht sagen. Aber die allerersten hatten das auf jeden Fall mechanisch noch.
Mhm. Ich bin gerade auf Google unterwegs. Kannst du nochmal, was hatten die mechanisch?
Das Umschalten von der Zapfwellendrehzahl.
Das hatten die noch mechanisch?
Mhm. Ich war, weil ich mein Lehrbetrieb, gesehen, wo ich war, die haben so ein 714 Comp 1 und ich weiß, der läuft jetzt immer noch in Böhringen. Die haben noch ein 818 und 820 und noch ein paar Case. Und ich weiß, dass der Bulldog aber ursprünglich vom Nägele kam, also hier bei uns unten im Ort, also in Bissingen. Und der Nägele hat den, da sind wir hierher gezogen, im Jahr 2000. Und da hatten die schon ein Vario. Weißt du, im Jahr 2000 war das ja noch was ganz Neues. Da war es noch was Außergewöhnliches. Und ich weiß, wie die den Vario hatten. Dann hatten die so einen zweireihigen Maishäcksler hinten dran. Und die hatten den 714er. Und der ging dann zur BayWa und dann nach Böhringen. Und mit dem, da habe ich den Gülleröhrer dran gehabt in der Ausbildung. Und da musste man mechanisch an dem 714 Vario mechanisch die Zapfwelle schalten.
Das habe ich noch nie gesehen.
Mhm. Das hat mich damals auch gewundert.
Mechanisch? Ich kenne nur diese Folientastatur eigentlich.
Ja, nee, tatsächlich gibt es den mechanisch. Hat mich auch überrascht, aber ist tatsächlich so. Mhm. Findet man da, oder kannst du das, wenn du das so googelst, findest du da was drüber?
Nicht so richtig. Also man findet ein paar Bilder, aber da sieht man das mit der Zapfwelle nicht.
Ah, weißt du, wir hätten gucken können. Warte mal, guck mal bei Richie Bros. Im letzten.
Die anderen, die hätten ja auch noch mechanisches Gas. Die hätten ja auch noch mechanisches Gas, ne?
Was heißt mechanisches Gas?
Hier Handgas rechts noch mit diesem Hebel über den Bautenzug.
Ja, wo du aufmachst und dann schiebst du den Hebel zu und dann kannst du. Ja. Ja, zumindest die 400er Farmer, also die, wo noch den orangenen Joystick haben, der nur vor, zurück und Richtungswechsel kann, die ohne TMS. Also 400er gab es ja auch zwei Versionen. Einmal als Farmer bis 412 und dann als Vario von 412 bis 415. Und die 412er Farmer, die haben auch noch Da machst du wie an so einer Schraube. Das ist wie, du machst eine Schraube auf, bewegst dein Gas, dein Handgas vor und zurück und machst deine Schraube wieder zu und verriegelst damit. Und danach kam ja dieses orangene Rädchen da, wo man so drehen kann bei den Wario dann.
Genau, ja.
Ja, krass, was es da schon auch Veränderungen gab immer. Weißt du, sowas ist ja jetzt alles so standardisiert und gleich. Aber es war es nicht am Anfang. Wir hätten gucken können, bei den Richie Bros waren dieses Jahr, also jetzt in der Märzversteigerung, waren 4 7-14er. Und für einen hätte ich ja gerne mitgeboten. Das war dann schon der Kommt 2, aber der ging dann für 37 über den Tisch. Und dafür, dass ich ihn eigentlich nicht wirklich brauche, waren mir das dann doch viel zu viel Geld. Aber da, ich meine, die waren aber auch, einer war, glaube ich, Baujahr 99 von den 700ern. Guck mal bei Richie Bros, ob du es findest. Vielleicht ist da ein Bild noch drin. Warte mal. Ich guck mal, ob ich es finde. Weil da hätten wir vielleicht bei einem das sehen können.
Mhm.
Oder nicht?
Kann man das sehen können, ja. Kann man
gucken bei vergangene Lots? Verkauft. Aber das ist jetzt nur meine Beobachtungsliste. Kann man da irgendwie Auktionsergebnisse... Das muss doch da drin sein. Übrigens, ganz, ganz kurzer Input, bevor, solange wir jetzt hier suchen, alle Regionen, alle Auktionen, die Woche hat nicht so gut angefangen. Meine Oma war auf dem Seniorenausflug mit 96 und ist gestürzt und hat sich das Becken gebrochen. Jetzt, ey.
Oh,
jetzt
nein.
Jetzt liegt sie im Krankenhaus, jetzt verpasst sie hier den ganzen Frühling daheim auf ihrer Terrasse, richtig assi. Jetzt war ich heute im Krankenhaus, heute Morgen um 9 Uhr, Besuchszeiten ab 14 Uhr, stehe ich am Empfang und sage, ey, ich bin eine Stunde jetzt hierher gefahren, ich fahre jetzt nicht wieder zurück und komme um 14 Uhr wieder. Dann mit Mühe und Not haben sie mich dann reingelassen und zu Oma gelassen, aber ich meine, der geht's gut, die ist wie immer gut drauf, aber es ist trotzdem... Es ist so unnötig, es ist so, es hätte einfach nicht sein müssen, so. Da ist er halt auch so dickköpfig und muss dann unbedingt noch alleine da rumlaufen mit ihrem Rollator und dann passiert halt so eine Scheiße. Ja. War jetzt eher weniger erfreulich, aber. Ja.
Ja, ich bin ehrlich, meine Woche war auch rumpelig, kann ich dir sagen. Aber das mit deiner Oma ist nochmal was anderes, ey, das tut mir leid. Vor allem in dem Alter, so eine Knochenbrüche und so, das ist ja echt. Schwierig auch, ne? Ja. Es heilt ja auch schlechter und so weiter, ne? Das ist echt
ziemlich ungeschickt, sage ich mal. Ich meine, die ist wohl auf, aber es ist halt trotzdem, dann ist es noch so krumm gebrochen und dann heilt es ja nicht so richtig und ach, alles nicht das Wahre. Also ich habe jetzt gerade geschaut, von den 714ern, zwei Stück sind Baujahr 2002 und einer 2000, der mit dem Frontlader, aber da sind keine Bilder in der Kabine, also da kann man es jetzt nicht schauen, aber ja, egal, wir vertrauen
uns. Für was für einen Preis sind die denn eigentlich über den Tisch gegangen?
Also der mit Frontlader im Jahr 2000 mit wie viel Stunden? Steht gar nicht dran. Hey, das muss doch mit drin stehen. Der ist auf jeden Fall für 24,5 über den Tisch.
Boah, das ist auch
echt. Ich meine, es ist halt auch ein alter Bulldog, der ist ja inzwischen.
Das ist auch wenig. Ja, ist ein alter Trecker, muss man auch sagen. Viele Stunden kommen eins, wenn dann wir wollen ja Leute eher auch kommen zwei, kommen drei haben.
Eben, weil vor allem, weil die ohne TMS sind und inzwischen hat sich halt vor allem auch durch Fendt One halt jeder auch an TMS gewöhnt. Also, ich hätte es mal gesagt, vor 15 Jahren gab es bestimmt noch viele Leute, die ohne TMS gefahren sind. Und einfach sagen, ja, ich hab's zwar, aber ich kann sie auch so, aber ich glaube, dass die auch immer weniger werden. Vor allem, weil ja auch das TMS immer besser wird, immer besser abgestimmt ist und ist auch, haben wir ja schon mal gehabt als Thema mit dem Fendt One Joystick, der ist auch zu schwer, um mit dem den ganzen Tag Joystick zu fahren. Das,
ja,
taugt einfach nicht. Und jetzt hier der andere, der 2002er Baujahr ohne Frontlader für 20.500. Der andere für 29.000, der hat erst 9.400 Stunden. Und der andere hatte 15.700. Und der, wo ich eigentlich interessant fand, den kommt 2, Baujahr 2005, 8.000 Stunden, der ging für 37 weg. Und da muss ich sagen, für so einen alten Schlepper, der hat keinen Frontlader, Reifen sind relativ abgefahren, ist der Preis jetzt, ich sag mal, mit der aktuellen Nachfrage und dem aktuellen Markt gar nicht so schlecht.
Mhm.
Ein 822 war noch drin, Favorit mit Frontzapfwelle sogar, Baujahr 96, Haubenpuster. Aber das war ja eigentlich das Jahr, wo sie umgestellt haben, oder? Von Haubenpuster auf Kabine. Der ist für 39 über den Tisch mit 15.800 Stunden. Das ist natürlich schon sportlich für so einen noch älteren Schlepper.
Ach, 24 ist natürlich auch echt ein Liebhaber-Trecker, den sich ein paar Leute gerne fertig machen wollen.
Ja, ist so.
Aber es kommt immer auf den Zustand an, ne? 40.000 Euro für so einen Trecker kann wenig sein, kann aber auch viel sein.
Ja, ist definitiv so. Ist, relativ abhängig. Aber ich meine, die Haubenpusher sind natürlich schon, die sind ja nochmal, die haben ja immer, meine ich, immer die kleine Vorderachse. Da gab es ja noch nicht die überarbeitete größere. Und
ja, die größere Vorderachse kam ja nur für diese Charge ganz am Ende, soweit ich weiß. Auch mit die mit den rahmenlosen Türen.
Ja, genau. Das kam ja, die rahmenlosen Türen kamen ja noch später. Die kamen ja, glaube ich, erst 2001 oder 2002. So.
Genau. Und dann wurde wohl noch ein Satz, da gab es ja schon eigentlich die Neuner, die, oder waren die neuen Neuner in der Entwicklung? Ich weiß es ja gar nicht. Oder ich glaube, wir, unser 824 ist, soweit ich weiß, der neuere mit der großen Vorderachse, das Baujahr 2004. So wie die Neuner.
Okay, dann ist aber er dann wirklich, wirklich einer der letzten.
Genau. Ne, und da diese rahmenlosen Scheiben, eigentlich eine Kabine vom Neuner quasi. Und da hast du es gesehen, da haben sie schon Komponenten vom Neuner eingebaut, vom neueren Neuner, ne? Nicht vom alten Neuner, sondern schon vom neueren Neuner. Vorderachsplaneten und so weiter. Und so kam das dann.
Also ich kenn da zwei Geschichten dazu, zwei verschiedene. Die eine Geschichte ist, dass sie noch so viele Vorderachsen übrig hatten, weil sie von dem eckigen Neuner auf den Frosch umgestellt haben und der Frosch ja dann irgendwie eine andere Vorderachse bekommen hat. Und sie dann einfach nochmal so lange Achter gebaut haben, bis die Vorderachsen verbraucht waren. Und die andere Geschichte, die kenne ich von meinem Heckerbauer. Ich meine, es gibt auch kaum welche mit Baujahr 2000 oder 2001. Oder habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, auch wirklich noch nie gesehen. Und er sagt, dass die Varius rauskam und dann wollte man eigentlich die Achter aufhören zu bauen. Aber dann kam wohl im Osten relativ hohe Nachfrage. Und dann haben sie nochmal angefangen, die zu bauen, weil die im Osten Schalter haben wollten und keine Stufenlosen, weil die einfacher waren, weil die gewöhnt waren. Und dann haben sie nochmal angefangen, 2-3 Jahre lang die Achter zu bauen, eben in der überarbeiteten Version, wie du sagst, so mit den Komponenten schon vom Neuner, mit der neuen Vorderachse und so. Und haben das dann aber da eingestellt, als dann, wobei, aber nee, der 39.
Ja doch, also genau, aber genau. Genau so.
Die gab es doch ab 2002, oder nicht? Das heißt, die haben sich ja auch wieder überschnitten. Nein, nee.
2002, doch, kann sein. Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich meine, die schwarzen Nasen kamen 2002. Und deswegen gibt es ja auch so wenig Frösche. Weil die gab es nur so kurz, oder?
Ja, genau. Ich meine, die gab es ab 2002. Und ab 2004 gab es dann die Dickhauber.
Okay, das kann auch sein. Aber haben die dann 7 Jahre lang den?
Aber wir glänzen hier hauptsächlich mit Halbwissen.
Ja, wir müssen mal, soll ich mal schnell bei Traktorbook mal reingucken, was Frederik darüber weiß?
Genau, der weiß da am sichersten und meisten drüber.
Nee, es ist gefährliches Halbwissen, mit dem wir da um uns werfen, aber es ist tatsächlich.
Aber das mit der Vorderachsen-Story, das glaube ich nicht, das ist Quatsch. Die zweite Story, die du erzählt hast, die habe ich auch so gehört. So von wegen, dass es eigentlich hauptsächlich eine Serie für den Export war. Und die dann für, ich sag mal, die osteuropäischen Länder, vor allen Dingen da, wo auch Vario-Getriebe noch gar nicht in den Service gehen konnten, weil das keiner kannte und so, weil das dafür noch gar keine Infrastruktur gab. Deswegen haben sie wohl dann nochmal Schalter gebaut.
Und was ich aber auch schon gehört habe, was aber auch gefährliches Halbwissen ist, dass anscheinend es damals so die ersten Abgasnormen gab und die ersten Verschärfungen und dass die 822 und 824 dadurch, dass sie mehr Leistung hatten, eben auch anders ausgestoßen haben und dass in Deutschland eigentlich dann hauptsächlich 816 und 818 verkauft wurden, weil sie damit diese Abgasnorm noch besser einhalten konnten. Und die 822 und 824 eigentlich hauptsächlich in Export gegangen sind und die meisten von den 824 im Baujahr 2002 bis 2004 sind eigentlich Reimporte, die eigentlich exportiert wurden, aber dann wieder nach Deutschland zurückgekauft wurden.
Das ist das, was ich auch gehört habe und ich glaube auch unser ist einer davon.
Ja. Weiß ich auch, zum Beispiel der vom Heckebauer, weiß ich, der lief auch irgendwo im Osten, also nicht in Ostdeutschland, sondern irgendwo auch Polen oder so da oben. Und der hatte ja dann Motorschaden mit 7.500 Stunden und dann hat den irgend so ein Lohner in Deutschland gekauft, der immer über den Winter Maschinen hergerichtet hat. Der hat dann einen neuen Motor bekommen damals und dann hat er den hergerichtet und wieder weiterverkauft. Also der hat den, ich glaube, 2011 gekauft mit 7.500 Stunden damals. Und der ist auch Baujahr 2002. So viel zu unserem Wissen über Fan-Traktoren und die Veränderung. Ich glaube, wir haben da schon relativ oft geredet, was sich wie verändert hat und wie wurde, aber finde ich auch irgendwie immer wieder spannend.
Dieses halbe Insider-Wissen auch, ja, dann wurde das und das so gemacht. Finde ich auch total interessant, diese unternehmerischen Entscheidungen hinter den Firmen. Also nicht nur die technischen Infos, sondern auch dieses unternehmerisch-management-technische, was die damals so gemacht haben, um irgendwelche Märkte zu bedienen, um irgendwas zu umgehen und so. Das finde ich immer ganz interessant.
Ja, ist so. Ist so. Und das ist ja auch eher was, wo ich sag, damals war noch mehr so der Markt, der Nachfrage ausgerichtet. So, man hat größere Bulldogs gebaut, entsprechend kamen größere Maschinen. So, wenn du dir, hast du mal das Werbevideo gesehen vom 39 TMS, da haben die irgend so einen 14 Tonnen Krampe-Kipper hinten dran, weil ich mir halt auch so, dann fahren die damit rum. Damals gab es noch keine Tridem-Häckselwagen, als die Schlepper auf den Markt kamen. Weißt, da war das noch so Stand der Dinge. Da war der Schlepper eigentlich viel zu groß für die Maschinen, die es gab. Ich meine, ackerbaulich gab es bestimmt schon große Grupper oder Pflüge oder schwere Sämaschinen und so. Aber so im Transport, da gab es noch keine Biogasanlagen, da waren die Betriebe noch nicht so riesig und haben so viel. Da gab es halt so 18 Tonner. Aber weißt du, ich meine, also in den Produktvideos von dem 900er sind echt verhältnismäßig kleine Maschinen dran.
Stimmt, jetzt weiß ich auch, mit so einer Kampemulde, ja, mit so einer roten.
Ja, genau. Fährt er da rum.
Stimmt. Ja, vielleicht war das auch einfach ein Anreiz, dass man dann auf jeden Fall genug Leistung hat. Aber normalerweise kennt man das ja von den Treckerherstellern, dass sie eigentlich so richtig viel zu große Sachen eigentlich anhängen für den Trecker, damit das aussieht, Mensch, der schafft ja richtig was.
Ja. So denke ich auch. Also pass auf, ich habe jetzt hier mal bei Traktorbook geschaut. Laut Traktorbook kamen die 9er TMS, also bis zum 39, die kamen raus im Jahr 2002 oder wurden gebaut von 2002 bis 2006. 6,8 Liter Motor müsste ja der gleiche Motor noch sein wie im 824. Die haben auch den 6,8 Liter Motor MAN. Steht da, wie viele gebaut wurden?
Aber dann mit Verteilerpumpe statt Reihenpumpe.
Ja, aber da gab es doch im Achter auch Unterschiede. Gab es auch Verteiler und Reihenpumpen, oder?
Ich glaube, es gab eine A-Pumpe und eine P-Pumpe.
Okay.
Aber mehr weiß ich auch nicht. So, ich weiß nur, dass wir noch eine Pumpe liegen haben. Eine scharfe.
Also jetzt pass auf, hier, Frederik schreibt, oder Traktorbook schreibt die 900er, die erste Generation, also die eckigen, 1996 bis 99, der wurde ja 95 auf der Agritechnica vorgestellt. Den 926 gab es schon früher, die kleineren Modelle kamen erst im Jahr 97, also ein Jahr später, und wurden gebaut bis 99. Demnach müssen ja die Frösche von 99 bis 2002 gebaut worden sein, also praktisch eine relativ kurze Zeit, aber so gesehen die eckigen ja auch eine relativ kurze Zeit. Oder nicht?
Ich dachte auch immer nur, die Dickhauber, also die Schwarznasen, wurden nur von 2004 bis 2007 gebaut.
Nee, da war ich mir sicher, dass sie von 2002 bis 2006 und im Jahr 2007 kamen ja schon die SCR dann raus, oder?
2007 kamen drei raus. Die neue quasi, das, dieses All New mit den mit der Einzelradfederung und so. Aber noch ohne
Ja,
Blue.
genau. Ja, genau. Aber mit dem silbernen Joystick, aber noch dem kleinen Bildschirm, wo eigentlich noch vom Aufbau her ohne Touch so war wie vom 9er, nur ein bisschen anders, also wie vom Vorgänger, nur anders gestaltet. So. Und die kam ja 2007 raus mit dem 7,1 Liter Deutz-Motor. Guck mal, hier steht's. 2000 bis 2002. Die Froschaugen. Deswegen gibt's von denen auch so wenig, weil die einfach nur relativ kurz gebaut wurden.
1999 bis 2002 oder was war das jetzt?
2000 bis 2002. Und 2002 wurden die dann schon abgelöst von der Schwarznase.
Im Jahr 2003 löste die zweite Generation des 900 Vario seinen Vorgänger in den Favorit 900 Vario Com 1 ab. Ah, und dann kam auch der 39 dazu.
Genau.
Also 2003 bis 2006. Ja, 2002 bis 2006, ja.
Und 2007 dann die 9. Ach, wild.
Ja.
Das waren doch, weißt du, wenn ich jetzt hier so die Bilder sehe, stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach zu BayWa gehen und könntest so einen 39 TMS einfach neu bestellen und der würde einfach aus dem Werk kommen für mit 0 Stunden einfach. Ich meine, was haben die Karren damals gekostet? Vielleicht 150.000 Euro? So um den Dreh? Mhm,
ungefähr, ja.
Und dann denke ich mir auch, ich meine, würdet ihr jetzt hergehen und sagen, wir bauen die genau nochmal so, würden die auch nicht mehr um 150.000 anbieten können. Da hat sich ja auch so viel verändert im Preisgefüge, auch was Material kostet, was Arbeitszeit kostet und so. Aber das ist schon ein krasses Gefühl. Stell dir mal vor, du warst damals im Jahr 2005 in Markt Oberdorf und da kommen vom Werk raus, kommen diese ganzen Schwarznasen und stehen da nagelneu auf dem Hof.
Da war denen ja noch gar nicht bewusst, dass das irgendwann mal für Legenden werden.
Ja, genau.
Das wusste ja damals. Das wusste keiner. Ich meine, zum Ikonenfaktor hatte er, glaube ich, damals schon, aber dass er so zum Klassiker wird, hätte ja wahrscheinlich keiner gedacht.
Und ich glaube, damals war halt auch noch so richtig so, hey, der Markt will größere Traktoren, die Maschinen wachsen, die Betriebe wachsen. Hier in den neuen Bundesländern gibt's riesige Flächen und wir brauchen jetzt große Maschinen und große Traktoren, die das bewirtschaften können. Das war ja so damals der Ansporn. Und ich finde, jetzt so in der heutigen Zeit, jetzt wird ja hier eher politisch oder von der Regierung ein Rahmen geschaffen. Zum Beispiel AdBlue kommt jetzt dazu, natürlich aus Gründen, ja, was man davon halten will und soll, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja jetzt nichts, was der Markt nachgefragt hat, sondern das ist eine Vorgabe, die getroffen wird und wo man sagt, okay, ihr müsst das und das einhalten, guckt, wie ihr es macht. Und dann macht man entweder einen Motor, der größer als 18,5 Liter Hubraum ist, dass man nicht mehr in die Verpflichtung reinkommt, oder man muss eben mit Abgasrückführung oder Cut oder was auch immer diese Grenzwerte einhalten. Und das gab's ja früher irgendwie noch nicht. Früher war halt so, auch bei den Autos so, ja gut, wir nehmen jetzt mal einen Audi A6 und bauen da einen V10 oder einen V12 ein, so einfach mal zum Gucken, was ist möglich, was kann man machen. Und das, finde ich, hat sich so ein bisschen verändert, weil man eher in den Markt rein oder Anforderungen an den Markt gestellt werden, die jetzt nicht unbedingt vom Nutzer nachgefragt werden, sondern die politisch eben vorgegeben werden und die eigentlich der freie Markt jetzt so nicht nachfragen würde.
Und die Entwicklungsabteilungen bei den Herstellern bestimmt auch ein bisschen Zeit gebunden haben, diese ganzen Abgasgeschichten.
Eben, die hätten sich vielleicht sonst auch auf andere Sachen konzentriert.
Hm.
Oder ich sag mal, die ganze Entwicklung wird ja dadurch teurer wieder von so einem Schlepper.
Genau, ja, alles, ja auch, Material, ja teurer, alles Entwicklung, mit, alles.
Ne, muss ja auch irgendwie Kosten. Alles verräumt werden. Also ich weiß, die Xerion 5000, die ja noch gebaut wurden bis vor ein paar Jahren, bevor der neue rauskam, da waren wir auf Abschlussfahrt im Jahr 2022, waren wir in Hasewinkel im Werk und da wird ja auch der Xerion gebaut und da standen dann 5 Xerion 5000, 2 oder 3 waren für den deutschen Markt, ich glaube 3 für den deutschen Markt und 2 für den russischen Markt. Und im deutschen Markt haben die dann eben rechts neben der Kabine diesen riesigen Cut da drauf gehabt mit dieser Auspuffanlage, wo der Auspuff an der Seite rauskam. Und die für den russischen Markt, die hatten noch so vorne an der Motorhaube so ganz klassisch diesen fetten, Dinger dran, ohne wirklichen Cut, ohne wirkliche Abgasnachbehandlung, wo ich mir dann zum einen denke so, Freunde, wir schnaufen alle in die gleiche Atmosphäre, also es, die Umwelt ist zum Schluss die gleiche, aber es ist so geil, dass in den osteuropäischen Märkten oder Europa jetzt ja nicht mehr zu Russland nicht zu Europa zählt, sondern zu Asien eher. Aber trotzdem ist es da noch möglich. Und dann gab es da wirklich Xerion 5000 mit diesem geilen Rohr vorne an der Motorhaube. Und es sah irgendwie einfach so mächtig aus. So wie bei den 3800ern noch. Einfach.
Aber hatte der dann noch die alte Motorhaube?
Nee, der hatte die gleiche Motorhaube. Das war der gleiche Schlepper, der hatte nur diese Abgasanlage nicht mit drin.
Mhm.
Und das war natürlich schon. Ich muss mal gucken, ob ich ihn wild finde. Das
gibt's ja auch von den Tausendern.
Fotografieren.
Ich habe in Grasdorf bei Echo auch mal so ein paar Tausender gesehen. Die hatten rechts auch nicht diese Bombe und auch diese Ausbuchtung, die unten quasi dahin geht, wo bei den anderen Treckern der Hydrauliktank ist. Da ist auch dann einfach nur, geht das Rohr raus, geht in so einen Schalldämpfer und gut ist. Und dann Rohr. Fertig.
Ja, geil.
Tausender Fan.
Ich hab's heimlich fotografiert. Siehst du? Xerion 5000 Warte. Mit der Haube und vorne dran aber dieses Rohr.
Aber guck mal, voll das geil. Ist ja noch die alte Haube. Siehst du?
Was heißt die alte Haube?
Das ist die alte Haube. Sag ich nochmal.
Ja, aber ja nicht die vom 3000er oder vom 4500. Das ist ja schon die 5000er Haube.
Ja, genau, aber die alte 5000er Haube. Jetzt guck dir mal die Haube von dem dahinter an.
Du meinst, weil dieses... Nee, was ist anders?
Oder ist sie von dem dahinter auch die alte? Aber es ist die alte Haube.
Der, wo dahinter ist, hat ja auch an der Seite den Auspuff dran.
Ja, okay, nee, das ist das Gleiche. Aber das ist die Haube von dem Xerion von 2012. Das ist die alte Haube. Und dann, ich weiß zwar nicht, ob der dann auch trotzdem einen Mercedes-Motor hat oder ob er dann noch halt den Cut-Motor hat.
Kann auch sein. Und guck mal, was da auch stand. Das Xerion Projekt 207, dieser Prototyp, der stand da vorne in diesem Schauraum. Schon auch geil, oder? Richtig faszinierend. Ja, schade jetzt für die Zuschauer, dass die es nicht sehen können. Aber der hat auch schon vorne den Auspuff, nur halt so als Rohr. Also, wieder viel
Technik. Wie beim 626 Nasenbär.
Zeug. Genau, der hat den ja auch so vorne an der Seite dran. Das finde ich auch so geil bei den Nasenbären. Da haben die ja sogar den Aufkleber. Da ist auch an der Seite irgend so, ich weiß gar nicht, was die Luftansaugung oder was da dran ist. Und da haben sie so den Aufkleber, der wird da so außen rum geklebt. Und der ist halt so, der ist nicht so durchgehend, sondern der ist halt auch so, der kommt so ein bisschen raus und dahinter geht er wieder rein. So witzig. Mhm. Wie man das damals einfach so, ja, scheiß auf Design, bauen wir einfach so.
Aber es war ja wirklich dann auch einfach auch diese ganze, also die große Sechserbaureihe bei Fender, denkst du, oh Junge, was habt ihr da zusammengewürfelt? Auch den 620, diesen einen Prototypen und dann auch doch noch eine andere Achse und hier was anders und doch was anderes. Jetzt sind alle Baureihen gleich, es gibt keine Unterschiede zwischen den Achsen mehr, ist alles gleich, nur noch Leistungsunterschiede. Und damals wurde dann hatte der 10 PS, 20 PS weniger hat, hatte eine kleinere Vorderachse, dann hatte er ein kleineres dies, kleineres das, hast du nicht gesehen. Da waren noch so viele Unterschiede dazwischen. Und das ist heutzutage einfach alles standardisiert. Was ja auch nicht verkehrt ist.
Ja, ist ja auch günstiger. Also ich meine, so verschiedene Sachen. Ich meine, guck mal die alten 7er, um jetzt wieder auf die zu kommen. Dann hatte ja der 718 kommt 3, hatte ja dann wieder die stärkere Hinterachse. Ich glaube, der 716 auch. Und ab dem 714er wieder die kleinere. Ich meine, da hat man viel mehr so Spielereien gemacht. Aber jetzt mal auch nochmal, um auf den Nasenbär zu kommen. Ich meine, der war natürlich damals in der Zeit, das war ja, müsste ja noch Mitte der 80er Jahre eigentlich gewesen sein, wo die dann rauskamen, oder? Oder in den Anfang 90er so.
Ich glaube.
Und da war der natürlich so mit 260 PS. Was gab's da vergleichbar? Vielleicht ein Schlüter, oder? Dass die Schlüter, die waren schon relativ leistungsstark. Da gab es ja auch diesen 5000er Schlüter, den es ja nur ein einziges Mal gibt. Aber ansonsten, ja gut, M-Betrag, die ging bis 180 PS dann zum Schluss mit dem Intercooler. Aber da war ja in der PS-Klasse gab es ja noch nichts auf dem Markt. Also da war ja Fendt schon mutig und hat gesagt, komm, wir probieren jetzt mal was. Damals hat man halt so einen großen Motor gebraucht, dass man noch nicht wusste, wohin damit. Dann hat man den halt ewig nach vorne rausstehen lassen. So. Aber trotzdem ja eine geile Idee oder auch eine mutige Idee. Ja, auch voll eigentlich in die Zukunft gegriffen mit der Leistung. Und ich meine, zum Schluss kam ja dann in dem Leistungssegment die 800er im Jahr 93 raus. Also da hat man es ja dann nochmal alles ein bisschen kompakter bekommen, oder?
Ja, und heutzutage haben wir in einem Standardtraktor, in so einem Rigid Frame Tractor, so wie sie die Amis es nennen, 634 PS. Kannst du auch dir auch
Ja.
kaum vorstellen, ne? Total krank.
Ja. Ja,
600
verrückte Welt.
PS. Schon verrückt. Und das dann auf den Boden zu kriegen und überhaupt auf in die Maschinen, das ist schon Wahnsinn. Aber, ja, mal schauen. Ich würde echt gerne den neuen großen 8R würde ich auf dem Acker echt gerne mal ein bisschen testen. Fände ich interessant.
Glaubst du, oder weißt du, ob es wieder sowas gibt wie hier das Traction Bootcamp, wo wir vor 2 Jahren waren,
Keine
im
Ahnung.
Osten da oben? Weißt du, wenn es sowas gäbe, da hätten wir, ich glaube, das ist so fast die einzige Möglichkeit, als Normalsterblicher mal so eine Maschine zu fahren, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Auch viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Kannst ja nicht auf irgendeinen Betrieb gehen und sagen, hey, kann ich mal eine Runde 8R fahren oder
Nee,
8X?
nee, nee. Es gibt ja auch nur einen bis jetzt in Europa, deswegen.
Ja, wir
Ja?
werden sehen.
Wir werden
Übrigens,
sehen.
dieses Jahr, DLG-Feldtage in Bernburg. Bist du am Start?
Ja, ich bin am Start.
Ich meine,
Und
16. bis 18. Juni.
wir haben da auch schon ein paar Projektplanungen am Laufen.
Wer ist wir?
Ja, lass dich mal überraschen.
Ah, okay, ich hoffe, es wird positiv. Aber ich freue mich,
Ja,
weil ich war
ja.
ja. Das ist ja so ein bisschen nördlich von Bernburg und ziemlich genau da hat ja Holcim auch so ein riesiges, nee, Schwenk. Schwenk hat so ein riesiges Zementwerk da oben. Und da habe ich ja auch im Jahr 2020 Stroh gepresst. Und da freue ich mich eigentlich besonders drauf, dann da auch wieder in der Region zu sein. Da werde ich auf jeden Fall auch, werde ich auf jeden Fall auch da auf die andere Seite fahren, wo ich damals war. Mal ein bisschen so, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und noch eine Frage. Agra-Messe im Osten. Gehst du da hin oder ist in
Da bin ich
Leipzig oder
nicht,
ist
da
es
habe ich
nicht so
keine
weit?
Zeit zu. Da
Okay,
werde ich
ja,
keine
ist ja
Zeit haben.
Anfang April, da wirst du auch viel zu tun haben.
Ja, genau. Deswegen, aber es wird genug Veranstaltungen geben, wo wir hin können und wo wir noch was machen können. Und eine davon ist
Genau.
jetzt das Bett.
Also 11:30, wir lassen es gut sein. Hat mich sehr gefreut, dass wir aufgenommen haben. Das muss ich jetzt noch kurz zum Ende sagen. Wir wissen ja alle, dass das Zurückschreiben ja eher nicht so meine Stärke ist. Und ich hatte ja noch so ein paar so alte OnlyFans-Sachen rumfahren und habe jetzt diese Woche mal die Anfragen von vor 7 Wochen bearbeitet und jetzt einfach vollstes Lager hier leer gemacht. So. Und wenn man dann so hergeht und wirklich mal aktiv auch zurückschreibt, es gibt so viel Rückmeldung zum Podcast, die ich gar nicht wusste, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und vor allem, wenn man einmal, also es ist ganz oft, ist die Konversation so, hey, die schreiben, hey, hast du noch was in Größe L? Dann schicke ich ein Bild und sage, ja, hier hat's noch zwei schwarze und keine Ahnung, einen Olivhoodie. Und dann sagen die, ja, ich würde gerne so einen schwarzen nehmen, sage ich, ja, passt. Und dann kommen die aber erst, wenn du diese Konversation mal angefangen hast, dann kommen sie in der nächsten Nachricht mit, hey, ich wollte mal noch sagen, ich höre voll gern euren Podcast. Ich freue mich immer voll, wenn eine neue Folge kommt. Und erst wenn man so ein bisschen in Kontakt tritt mit den Leuten, dann kommen die so voll oft ums Eck und mit so voll der positiven Rückmeldung. Oder auch mal unabhängig vom Podcast, dann sagen die so, hey, ich wollte auch mal sagen, voll geil, was du da machst und was du dir so aufgebaut hast. Und das freut mich dann immer so voll. Aber so die erste Nachricht ist eigentlich eher selten so eine Nachricht, die so ein Lob mit sich bringt, sondern so du fängst so ein bisschen an zu interagieren und dann kommen die so ein bisschen aus den Hecken und sagen so, hey, was ich dir noch
Genau.
sagen wollte, das und das und das. Und das freut mich dann
Erst
doch immer voll und
der
ja.
Türöffner und dann das Geschenk.
Ja, so kann man es sagen. Und dann denke ich mir, jedes Mal, wenn ich dann sowas habe, dann denke ich, eigentlich macht es auch voll Spaß. Eigentlich ist es richtig cool, mit den Leuten so in Interaktion zu treten. Ich meine, natürlich kostet es einen Zeit, aber irgendwie ist es ja auch so, ich sag mal, das Grundgerüst auch von unserem Social Media, oder? Kontakt mit den Leuten, Rückmeldung kriegen, auf andere eingehen, sich austauschen.
Ja, genau, das ist Fragen ja soziales Medium, natürlich. Das ist
ja eben, davon. Das ist ja eigentlich der Grundbaustein, auf dem wir aufbauen. Und jetzt diese Woche, wo ich mich da wirklich mal mehr befasst habe, habe ich da echt richtig Freude dran gefunden, muss ich sagen.
Ja, geil.
Ja.
Muss ich auch sagen, auch jetzt, wo ich, ach so, das stimmt, das wollte ich noch erzählen. Ich war bei TV Total und danach war ich bei
Gesicht der Woche.
Da bin ich als Gesicht der Woche gewählt worden mit meiner Substratprobe. War das wild.
Ja,
und letzte Woche, dienstags kam es um 20:15 in TV Total und dann kam es Donnerstag nochmal bei der Stefan Raab Show bei RTL. Da dachte ich, Junge, das ist jetzt nicht euer Ernst. Dann recycelt Stefan Raab einfach aus seiner eigenen ehemaligen TV-Total-Sendung den Content. Da dachte ich auch, Junge, das gibt's doch nicht. Die sollen, witzig, oder? Ich habe denen aber auch geschrieben, so von wegen, ja, wie seid ihr drauf gekommen oder so. Und ich denke mir so, ja, hätten sie ja wenigstens mal Bescheid sagen können. Ich wäre auch vorbeigekommen.
Ja.
Oh, naja.
Ja, aber nicht, dass dir geht wie Kartoffel, Max, dass du dann da stehst und anmoderiert wirst mit, wir haben den dümmsten Bauern hier.
Ja.
Ja, witzig.
Ja.
Also, wir sind bei einer Stunde. War eine sehr technische Folge mit sehr viel Spekulation, Halbwissen und Analyse. Aber hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht und unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis nächstes Mal. Gleichfalls und frohes Schaffen.